40 Jahre sind vergangen, seit es im Atomkraftwerk von Tschernobyl zu einem GAU kam, einem größt anzunehmenden Unfall. Bei der Explosion des Kernreaktors Ende April 1986 wurden große Mengen Radioaktivität freigesetzt. Tschernobyl steht seitdem als Chiffre für die Gefahren, die mit der Gewinnung von Energie durch Atomkraft verbunden sind. Meine Süd-Nordfunk-Kollegin Martina noch einmal bei mir im Studio. Du hast in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift IZ3W einen Artikel zu Atomkraft geschrieben. War dieser 40. Jahrestag für dich Anlass, einen Beitrag über Strahlenopfer zu schreiben? Dein Motiv war die Erinnerung an die damaligen Opfer?
Ja, also Strahlenopfer ist der Titel von dem Beitrag, von daher verstehe ich deine Frage. Jein, mir ging es eher darum, nochmal zusammenzufassen, dass Kernenergie eben an vielen Orten weltweit ständig Strahlenopfer fordert. Also nicht erst bei einem Reaktorunfall oder so einem Kommunikations-GAU, wofür Tschernobyl in gewisser Weise ja auch steht. Uran fordert Strahlenopfer entlang der gesamten Lieferkette und die ist sehr komplex. Zudem leben wir in einem sich stark veränderten geopolitischen Umfeld jetzt im Vergleich zu der Zeit, zu Tschernobyl. Es gibt immer mehr autokratische Willkür, Großmachtfantasien, massive Aufrüstung. So hat Trump zum Beispiel neue Atomtests im Pazifik angekündigt. Das war so gegen Ende letzten Jahres. Auch soll in Nevada jetzt möglicherweise wieder Uran abgebaut werden. Dort gab es schon historisch auch sehr viele Strahlenopfer. Und aufgrund dieser geopolitischen Verschiebung und der geplanten Wiederbelebung der amerikanischen Atomenergie ist in den USA die Nachfrage nach sogenanntem heimischen Uran massiv gestiegen. Und es gibt diese 80 Milliarden Atomoffensive dort.
Was ist das für eine Atomoffensive?
Naja, es gab diesen präsidialen Erlass, das war am 23. Mai 25. Demnach soll eine Reindustrialisierung der nuklearen Lieferkette und schnelle Lizenzprozesse in den USA eben angestoßen werden. Trump will die Unabhängigkeit von russischen und chinesischen Lieferanten. Und im Oktober 2025 haben die Eigentümer der Westinghouse Electric Company, das ist einer der weltweit führenden Akteure in dieser zivilen Nuklearindustrie, die haben mit den USA eine Partnerschaft geschlossen mit einem Volumen von eben mindestens 80 Milliarden Euro. Das ist der Name der Offensive. Und darin steht eben auch, dass neue Uranabbaugebiete gesucht werden in Colorado und eben wieder in Nevada.
Du sprachst gerade auch von der insgesamt sich wandelnden weltpolitischen Lage, also nicht nur in den USA?
Genau. In Zeiten dieser multiplen Krise erlangt ja die Kernenergie eine ganz neue Attraktivität. Also angesichts der Energiekrisen und der Suche nach Energieautarkie. Auch das ist eine Folge von Kriegen, militärischen Konflikten, die weltweit halt gerade stark zunehmen. Das heißt, dass dieses geopolitische Feld, also multipolare Konstellation von Großmachtfantasien, die Militarisierung, all das, das ist einfach ein anderes Klima als das, was zu Zeiten des Kalten Krieges herrschte oder auch kurz danach, als es zwei große Kontrahenten gab. Mit der Abrüstung war ja in der Tat zumindest die militärische Nutzung von Kernenergie irgendwann auch stark heruntergefahren worden.
Schauen wir nach Europa. Auch hier in Europa gibt es im Energiesektor wieder mehr Stimmen in der Politik auch, die sich für die Nutzung von Kernenergie aussprechen.
Ja, auf alle Fälle. Also ich kann mal kurz so ein paar Länder zusammenfassen. In Schweden, da wurde 2025 ein neues Atomgesetz verabschiedet, das den Weg für diese kleinen Reaktoren frei macht. Also Bauten von Kleinreaktoren, aber auch so eine modernisierte Großreaktorart. In Italien, das ja mit dem Volksentscheid 1987 atomfrei war, plant auch den Wiedereinstieg bis 2030. In Polen setzt mit gleich mehreren Großprojekten das Land auf Kernenergie, um seine Abhängigkeit von Kohle zu reduzieren und EU-Emissionsziele zu erreichen. Dann fällt mir noch ein Belgien. Belgien hat seinen ursprünglich für 2025 geplanten Atomausstieg aufgehoben und verlängert jetzt die Laufzeiten der Reaktoren um mindestens 10 Jahre.
Das heißt, du wolltest mit deinem Beitrag in der Zeitschrift IZ3W gar nicht an die Opfer von Tschernobyl erinnern?
Ich wollte eben an diese extrem vielen, auch vergessenen Opfer erinnern, die die Kernenergie bis heute mit sich bringt. Egal ob jetzt für militärische oder zivile Zwecke. Tschernobyl steht hier in Europa ja auch so ein bisschen für diese fatalen Sicherheitslücken der Sowjets. Und man glaubt in Europa und in Amerika einfach eine bessere Sicherheitstechnik zu haben. Auch transparentere Kommunikation, besseres Krisenmanagement und so weiter. Das Narrativ lautet dann, unsere Kernkraft ist sicher. Und Tschernobyl wird hierzulande sehr gern so ein bisschen als so ein rein epochaler Fall betrachtet. Die Bilder von damals haben so einen historischen Charme des Grauens, finde ich, in den Dokus, die man jetzt gesehen hat. Dabei zeigen ja Studien, dass die Zahl der Folgestrahlenopfer gar nicht wirklich erfasst ist. Die Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung in der Region, die sind nach wie vor wirklich schwer absehbar. Und die Erinnerung an damals wird eigentlich nur lückenhaft mit den Risiken der weltweiten Nutzung von Kernenergie von heute überhaupt noch in Verbindung gebracht. Das war für mich die Motivation.
Und hast du da eine Zahl? Man hört ja immer wieder, dass die Erfassung selbst eher unklar ist.
Also Zahlen findet man immer, die man sucht. 30 direkte Todesfälle durch die Katastrophe verzeichnet zum Beispiel diese UN-Organisation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. 2 Tote durch die Explosion und 28 Ersthelfer, Feuerwehrleute und so weiter. Das sind also Zahlen direkt nach der Reaktorkatastrophe. Die waren halt direkt den Strahlendosen ausgesetzt und sind daran dann direkt gestorben. Das widerspricht extrem einer anderen Zahl, nämlich 900.000 Todesfälle weltweit. Das ist eine Zahl von der Organisation Internationale ÄrztInnen zur Verhütung des Atomkriegs. Beide Seiten behaupten, wissenschaftlich korrekt zu arbeiten. Und gut, die eine zählt halt nur die direkten, eindeutig nachweisbaren Todesfälle und die anderen auch so langfristige Folgekrebsfälle. Alla Jaroschin-Zaka verwies auf Opferverbände wie die Organisation Union Tschernobyl. Die hatte bis zu 125.000 Todesfälle unter den rund 600.000 AufräumarbeiterInnen berichtet. Das sind die sogenannten Liquidatoren oder LiquidatorInnen, um die es jetzt in der medialen Berichterstattung aktuell halt sehr oft geht.
Du erwähnst Alla Jaroschinskaja, die ukrainische Journalistin und Politikerin. Sie erhielt 1992 den alternativen Nobelpreis für ihre Recherchen zu Tschernobyl. Das Ausmaß der Geheimhaltung wurde durch ihr Buch Verschlusssache Tschernobyl bekannt. Hast du dazu ein Detail?
Ein Detail wäre, das Gesundheitsministerium der, also damals UdSSR, das erhöhte damals die zulässigen Grenzwerte für betroffene Personen, was halt zu ganz erheblichen gesundheitlichen Folgen führte. Auch das Landwirtschaftsministerium setzte die zulässigen Werte für so landwirtschaftliche Produkte herauf, wodurch insgesamt 75 Millionen Menschen gefährdet wurden. Also ich kann mich erinnern, auch in Deutschland mit den Grenzwerten der Belastung von Lebensmitteln. Das war in Hessen anders als in Baden-Württemberg. Wir haben die Milch dann lieber in Hessen gekauft und so. Das war halt einfach ein Riesenthema. Was ist eigentlich ein zulässiger Grenzwert? Mhm. Aber nochmal zu der Verschlussakte Tschernobyl vielleicht. Dieser Bericht steht doch auch dafür. Ohne so engagierte Einzelpersonen und NGOs, so Anti-Atom-Bewegungen, wüssten wir insgesamt, glaube ich, wirklich wenig über die Gefahren der Kernenergie.
Der Unterschied, das sind also die vergessenen Opfer, die du eben angesprochen hast.
Ja, ich wollte vor allem an die schleichenden Opfer der gesamten Uranlieferkette erinnern und auch an einige Großkatastrophen, die wir hier in Europa so gar nicht auf dem Schirm haben.
Wir hier kennen primär Tschernobyl und natürlich dann noch Fukushima in Japan.
Ich kann ja mal ein bisschen aufzählen. Zu den vergessenen Katastrophen gehören zum Beispiel auch die Testunfälle aus den Zeiten des Kalten Krieges, vor allen Dingen im Pazifik, in Kasachstan, aber auch in den USA. Auf den pazifischen Inseln wurden zwischen 1946 und 1996 über 300 Atomwaffentests durchgeführt. Und das wurde nicht nur Land kontaminiert, sondern auch Lagunen, das Meer, die Marshallinseln mit Plutonium, Cäsium, Strontium, deren Halbwertszeiten reichen teils über menschliche Zeithorizonte weit hinaus. Das heißt, die Verseuchung ist dauerhaft. Bis heute kämpfen viele InselbewohnerInnen im Pazifik mit den Folgen. Und über diese Einzelheiten haben in der EZ3W zum Beispiel Kamari Koto und Eberhard Weber von der South Pacific University Suva, die ist auf den Fidschi-Inseln, im Dezember einen lesenswerten Artikel geschrieben. Den findet ihr übrigens auf unserer Homepage unter dem Titel Atomares Klimachaos.
Ah, vielen Dank für den Hinweis. Wenn du über Tests sprichst, ich erinnere mich aus dem Geschichtsunterricht Castle Bravo, ein Wasserstoffbombentest, der wurde 1954 auf dem Atoll Bikini gezündet. Das Atoll gehört doch zu den Marshallinseln im Pazifik.
Ja, dort haben die Leute auch immer noch Probleme. Also der Test selber, der war 2,5-mal stärker, als er ursprünglich berechnet wurde und gilt als der schwerste nukleare Kontaminations-GAU in der US-Geschichte.
Na gut, dann kann man sagen, das ist jetzt aber schon ziemlich lange her.
Ja, richtig. Viele Gebiete blieben aber Jahrzehnte unbewohnbar. Das heißt, für die BewohnerInnen begann eigentlich eine richtige Odyssee der Umsiedlung. Es gibt Klagen gegen die US-Regierung, die bis heute andauern. Und um die machen sich vor allen Dingen auch junge Studierende im Pazifik gerade Sorgen, wegen des steigenden Meeresspiegels nämlich. Und infolge der Erderwärmung und des Klimawandels droht die Freisetzung von weiterer Radioaktivität in der Region bis heute.
Gut, nun sind Atomtests und der Bau von Kernkraftwerken nicht die gleiche Sache.
Lass mich noch kurz eine Sache erwähnen, und zwar zwischen 1949 und 1989 wurden in der Region um Selipanatinsk, das ist im Norden von Kasachstan, 450 nukleare Explosionen gezündet. Die hatten eine unglaubliche Energie, so circa 20.000 Hiroshima-Äquivalente. Und die Tests trugen ganz maßgeblich auch zur Entwicklung des sowjetischen Atomprogramms bei. Das Semipalatinsk-Testgelände wurde dann 1991 offiziell geschlossen.
Warum?
Weil eine Anti-Atom-Bewegung ein sofortiges Moratorium forderte in Semipalatinsk. Und es gab dann globale Initiativen zur atomaren Abrüstung, die davon inspiriert wurden. Und das war zu einer Zeit, als es ja ausreichend Krisen in der Welt gab, weil du die heutigen Krisen angesprochen hast. Damals war halt die Umweltkrise, Armut im globalen Süden und so weiter präsent. Und trotzdem gab es Widerstand.
Drittschlimmste Reaktorunfall der Atomenergiegeschichte ereignete sich bereits 1957 im heutigen Russland.
Darüber weiß man heute wenig, leider. In der Wiederaufbereitungsanlage Mayak versagte damals ein Tank. Da waren hochradioaktive Abfälle drin. Genaue Opferzahlen sind aber unbekannt, da der Unfall bis 1970, muss man sich mal vorstellen, geheim gehalten wurde. Laut Greenpeace leiden noch mindestens 270.000 Menschen unter den Folgen.
Auch Mayak ist ja jetzt relativ lange her. Warum sollten wir uns heute noch, wo doch ganz andere Sicherheitsstandards auch gelten, damit beschäftigen? Es gibt genügend andere Sorgen und drohende Katastrophen, Klimakrieg, Artensterben, die Rückkehr der autoritären Demokratiekrisen.
Ja, und ich wollte ja eigentlich auf die Lieferketten kommen. Da fängt die Misere eigentlich an. Deswegen nochmal, es gibt 50 bis 70 tätige Uranminen weltweit, zahlreiche Aufbereitungsanlagen, Konversionsanlagen, Brennelementfabriken, Zwischenlager, Endlager, Jein.
Weltweit sind über 400 Kernkraftwerke in Betrieb, 75 werden derzeit gebaut. Gerade kam ja eine aktualisierte Auflage des Uranatlas herausgegeben vom BUND.
Also interessant ist vielleicht, die Uranbegehrlichkeiten, die wachsen vor allen Dingen angesichts dieses Wettlaufs um Energieautarkie. Das indische Energieministerium, das hat im Oktober 2025 einen Plan veröffentlicht, wonach es die Kernkraftkapazität auf 100 Gigawatt steigern möchte, um klimaneutral zu werden. 100 Gigawatt sagt jetzt vielleicht nicht so viel, aber aktuell verfügt Indien über eine installierte Kernkraftkapazität von 7,5 Gigawatt. Da kann man sich schon vorstellen, was da vielleicht alles dazu kommt. Oder in Kenia, da fand gerade eine Atomenergiekonferenz in Nairobi statt und anlässlich dessen hat der dortige Präsident William Ruto angekündigt, dass sehr bald mit dem Bau eines 200 Megawatt Atomkraftwerks in Siaya beginnen wird. Das ist da direkt am Viktoriasee. Die Bevölkerung wurde bisher kaum über die Baupläne aufgeklärt. Es gibt Widerstand in Kenia. Es gibt Umweltorganisationen, die versuchen, darauf aufmerksam zu machen und vor allen Dingen einfordern, dass es eine transparente Beratung der lokalen Bevölkerung geben muss.
Widerstand ist das Stichwort gegenüber all diesen Plänen, die du erwähnst. Scheint aber trotzdem die globale Anti-Atom-Bewegung aktuell doch eher schwach aufgestellt. Ist der Eindruck richtig? Denn zumindest ja im Vergleich zu der Zeit des Unfalls in Fukushima, damals gab es ganz sichtbar eine Art Revival der Anti-Atom-Bewegung, nicht nur in Deutschland. Was denkst du, woran liegt das?
Also in Deutschland ist ja zum einen der Ausstieg aus der Atomenergie so ein Stück weit auch ein Erfolg der Bewegung und man konnte sich dann so anderen Krisengeschehen auch zuwenden, vor allen Dingen der Klimakrise. Jetzt haben wir überall diese gefürchtete Energiekrise und sehr viele Akteure setzen, glaube ich, darauf, ja, auf den Ausbau der Erneuerbaren und gegen die Fossilindustrie, die ja auch wieder aufpoppt zurzeit. Der Widerstand gegen dieses mögliche Comeback von Kernenergie, der ist halt eher klein, weil auch kleine dezentrale Kraftwerke promotet werden, so als ganz neue Generation mit neuer Technik. Hinzu kommt natürlich nochmal zu deiner ursprünglichen Frage, dass die Anti-Atom-Bewegung vielleicht schwächelt. Die ist einfach sehr fragmentiert. Oft muss erst so eine spürbare Katastrophe scheinbar stattfinden mit Strahlenopfern, mit Toten. Scheinbar wächst erst dann das Bewusstsein. Und ja, das ist halt ein bisschen auch die Gefahr, das aus dem Blick zu verlieren. Lokale Widerstände, die gibt's. Südafrika, Indien, auch in Kenia, was ich erwähnt habe, auch im Pazifik. Aber die sind einfach sehr fragmentiert und hier zumindest in der medialen Berichterstattung fällt das so ein bisschen hinten raus.
Fangen wir mal da an, dann wo die Lieferkette des Uran beginnt, das in Atomkraftwerken irgendwann für den Kernspaltungsprozess eingesetzt wird. Wie geht's los?
Genau, wenn das eingesetzt wird, da sind wir schon bei den Brennelementen. Also los geht's eigentlich da, wo es abgebaut wird. Und da sind Minenarbeiterinnen und auch ihre Familien doch sehr großen Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Die Uranminen Rössing und Langerheinrich in Namibia, da gibt es ausführliche Berichte drüber. Die Sicherheitsvorkehrungen sind inzwischen besser. Aber dennoch, das ist so eine Open-Pit-Mine, also Tagebau. Vor Ort wird das Erz dann auch noch in Konzentrat umgewandelt. Das ist ein chemischer Weg. Da wird Gestein gemahlen, Uran rausgelöst, gereinigt. Und was man dann so als Produkt kennt, dieses Oxid, das nennt sich auch Yellow Cake. Die Abwässer, die verunreinigen oft das Trinkwasser oder das Wasser, was die Menschen brauchen.
Bleiben wir kurz noch bei den Gefahren in den Minen. Die Verarbeitung, du hast es angesprochen, von Uranerz zu Yellow Cake, also diesem Uranoxidkonzentrat, ist laut Atombehörde mit geringen bis moderaten radiologischen Gefahren verbunden.
Also die größte Gefahr besteht darin, diesen feinen Staub, diesen Yellow Cake Staub einzuatmen oder durch Verschlucken aufzunehmen. Und das kann zu innerer Verstrahlung, langfristig zu Krebs führen. Dann kommt hinzu so diese chemische Toxizität, die verursacht vor allen Dingen Nierenschäden. Und dann kommt noch was dazu, bei diesem Abbau und dem Zerkleinern des Erzes wird radioaktives Edelgas frei, das nennt sich Radon. Und dessen Zerfallsprodukte werden halt oft eingeatmet. Das ist dann die Hauptursache von Lungenkrebs bei Bergleuten, was man in allen möglichen Minen vorfindet.
Der Transport aus den Minen ist ja noch nicht der letzte Transportweg des Urans, bevor dann die Energiegewinnung bzw. dann die Verstromung beginnt.
Es gibt eine Konversion, dazu gibt es ein Konversionswerk, da wird es erst hintransportiert. Das ist zum Beispiel eines in in Narbonne. Da wird, glaube ich, ein Viertel des weltweiten Urans tatsächlich umgewandelt. Dann kommt es nochmal weiter in ein nächstes Werk, nämlich in die sogenannten Anreicherungsanlagen. Dort wird das Uranisotop angereichert, das dann halt diese Kernreaktion, die Energiegewinnung ermöglicht. Das wiederum, das ist dann das Uranhexafluorid, das wird dann in eine Brennelementfabrik transportiert. Das ist wieder ein anderes Werk, dort wird es zu diesen Brennelementen verarbeitet. Lingen ist hier ein wichtiger Platz, Hanau ist ja geschlossen. Von da geht es dann eigentlich erst in die Reaktoren. Also es hat schon viele Wege zurückgelegt, bis es überhaupt im Reaktor dann eingesetzt wird. Und die ausgedienten Brennelemente, die gehen dann zurzeit zumindest in so ein Zwischenlager, weil es ja noch kein Endlager gibt. Oder aber in eine Wiederaufbereitungsanlage, wo man nochmal versucht, ein bisschen Uran für den Kernprozess rauszuziehen. Das sind einfach ewig lange Wege.
Ja, man hört schon, die vielen Transportwege sind für die so gepriesene CO2-Bilanz der Kernenergie, die ja als klimafreundlich immer von den UnterstützerInnen bezeichnet wird, nicht gerade zuträglich. Und
zum anderen ist das gesellschaftliche Klima eben echt explosiv. Der Trend neuer aufstrebender Regime, die sich nuklear vielleicht doch militarisieren wollen, das ist echt ein Push-Faktor. Und zugleich sind viele Volkswirtschaften halt in der Planung, ihre Atomkraft auszubauen. Du hast die Zahlen eben genannt, weil eben der Energiebedarf grundsätzlich steigt. Ja, und dann die Militärdiktaturen und so autokratische Regime, auch der ehemals kolonisierten Länder im globalen Süden, die pflegen halt auch atomare Ambitionen, weil dort eben auch das Atom oft lagert. Also Mali, Niger ist zum Beispiel. Das ist insgesamt ein echt erschreckendes Szenario, finde ich.
Umso wichtiger wäre es doch, dass der Atomwaffensperrvertrag, also auch Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, angemessen überarbeitet wird, oder?
Es gibt nur 4 Staaten, die diesen Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben haben. Ganz kurz, das ist Indien, Israel, Pakistan, Südsudan. Ach so, und Nordkorea. Die waren drin, aber wegen ihres militärischen Atomprogramms sind die ja 2003 dann wieder ausgestiegen. Der Vertrag ist zeitlich unbegrenzt, aber dennoch müssen eigentlich wegen dieser anderen Konstellation, die Risiken, die ändern sich ja und die müssen immer wieder neu bewertet werden und es muss entsprechende Strategien geben, um das auch überprüfen zu können. Und wir sind jetzt gerade aktuell in dieser Überprüfungskonferenz in dieser Zeit. Also es hat jetzt im April angefangen, das geht bis zum 22. Mai. Es sieht irgendwie nicht gut aus, weil die Vertragsparteien über den Zustand des Vertrages und die vielleicht notwendigen Maßnahmen zwar beraten, aber bisher zu irgendwie nicht in die Pötte kommen. Die Aussichten jedenfalls für eine angemessene Anpassung, die sind leider aktuell nicht so gut.
Vielen Dank, Martina. Wir haben gesprochen mit dir über die Atomkraft 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl.